Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Folge habe ich Jasmin Noll und Antje Steenberg interviewt. Jasmin ist systemische Supervisorin, Coach sowie Familientherapeutin und Antje ist Berufspädagogin, Resilienztrainerin und Keynote-Speakerin. Gemeinsam haben sie sich zusammengetan, um Beziehungen und Teams zu verbessern. In unserem Interview beleuchten wir das Zweiergespann Beziehungen und Führung aus verschiedensten Blickwinkeln. Das heißt, wir schauen uns alle vier Ebenen der Führung an, also Selbstführung, Mitarbeiter-Teamführung und Organisationsführung. Wir sprechen über die Beziehung zu uns selbst, darüber, wie Beziehungen in Teams verbessert werden können und natürlich, was Beziehungsarbeit mit Organisationsführung zu tun hat. Viel Freude mit dieser Episode. Hallo Antje, hallo Jasmin, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Schön, dass wir dabei sein können. Ich freue mich sehr, hier heute mit dir und Jasmin in dem Podcast zu sein.
Genau, ich freue mich auch und bin schon ganz gespannt.
Genau, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass ihr euch beide jeweils kurz vorstellt, einmal sagt, wer ihr seid und was im Zentrum eurer Arbeit steht, weil ihr ja doch auch sehr spannende Fokuspunkte habt. Antje, möchtest du starten?
Sehr gerne. Also ich bin Antje Steenbeck. Ich bin Gründerin von Unendlich Bewegt und ich bin Berufspädagogin und meine Expertise ist quasi im Bereich der mentalen und körperlichen Resilienz. Das heißt, ich begleite Unternehmen und Einzelpersonen darin, wieder ihre Selbstregulation zu finden, zur inneren Klarheit zu kommen und beziehe mich damit eben nicht nur auf die mentale Resilienz, sondern beziehe die körperliche Resilienz mit ein. Und ich denke, dass wir im Laufe des Gesprächs noch darauf zu sprechen kommen, warum auch der Körper nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Auf jeden Fall. Spätestens, wenn wir über Selbstführung dann auch sprechen.
Genau.
Sehr schön. Jasmin.
Ja, Jasmin Noll heiße ich und ich bin Supervisorin und Coach, also systemische und Familientherapeutin, arbeite schon sehr, sehr lange mit Menschen zusammen, also erst ganz, ganz lange in der Beratung und gebe halt Fortbildung im Bereich interkulturelle Kompetenz, im Bereich Kommunikation und Beziehung. Also alles, was wir natürlich, jede Form von Kontakten hat ja was mit Beziehung zu tun, was es für Auswirkungen hat, je nachdem, wie wir uns begegnen, wie wir sprechen, wie wir reden, welche Tonart, welche Körpersprache und so. Das sind so, ist so mein Bereich.
Jetzt hatten wir im Vorfeld schon mal ein kurzes Gespräch, wo wir sozusagen auch so in Vorbereitung so ein bisschen gesprochen haben. Und da fand ich auch sehr spannend, beziehungsweise da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass ihr ja nicht nur einzeln unterwegs seid, sondern auch zusammen unterwegs seid.
Richtig.
Also vielleicht möchtet ihr das einmal kurz auch noch mit erwähnen, wie ihr auch zusammenarbeitet.
Ja. Ich fange mal an und du ergänzt, Antje. Also Antje und ich haben uns kennengelernt und haben dann irgendwann festgestellt, wir arbeiten ja in unterschiedlichen Bereichen und trotzdem haben wir festgestellt, irgendwie gehört das auch zusammen. Also wie toll wäre das, wenn wir das ergänzen würden, das, was wir tun, was für eine Explosion ist das? Also was für ein Geschenk ist das auch für die Teams oder Mitarbeiter, für Unternehmen, wenn wir das gemeinsam machen? Und so ist das entstanden, dass wir gemerkt haben, wir vertreten die gleichen Werte. Und so hatten wir die Idee und haben dann angefangen, Gruppen zu gestalten.
Ja, genau. Also wir sind, haben beide auf der Bühne gestanden im Improvisationstheater und das hat ja auch schon ganz viel mit Bewegung und mit Kommunikation zu tun. Und dann haben wir uns unterhalten und auch festgestellt, dass unsere Werte und Ziele so die gleichen sind, so im sozialen Bereich, im auch interkulturellen Bereich tatsächlich und im Kommunikationsbereich und im Ausdruck. Und wir haben dann mal so einen Testballon gestartet, vor 3 Jahre oder 4 Jahre ist das jetzt schon her. Und das hat so wahnsinnig gut funktioniert, weil mein Teil ist so mehr so das Innere. Also wie fühle ich mich, wie bewege ich mich, was hat meine Bewegung mit meiner mit meinem Denken zu tun, mit meinem Ausdruck zu tun. Und Yasemin geht ja dann weiter vom eigenen zum Fremden. Also die spannt quasi das Band zu dem anderen Menschen. So, und das eine ist quasi die Voraussetzung für das andere. So, und so haben wir uns die Bälle immer so hin und her gespielt.
Super spannend. Jetzt hatten wir ja gesagt, also es kam jetzt schon so ein bisschen raus, dass es bei euch ja auch ganz viel um das Thema Beziehung geht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff jetzt schon gefallen ist, aber es geht ja auch irgendwie um das Thema Beziehung. Es geht um das Thema Beziehung zu sich selbst, um das Thema Beziehung zu anderen. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir den heutigen Podcast, das heutige Interview unter diese Überschrift setzen wollen, Beziehungen und Beziehungen in Führung auch natürlich, um hier wieder den Bogen auch zu meinem Thema zu schlagen. Und bevor wir da jetzt auch fachlich inhaltlich reingehen, würde mich mal auch mal ganz persönlich interessieren, gab es denn in eurem Leben vielleicht eine Beziehung, vielleicht auch die zu euch selbst, weiß ich nicht, ja, beruflich oder privat, die euch besonders geprägt hat?
Natürlich, ich glaube, das haben wir alle. Also sonst würden wir die Jobs, die wir machen, ne, das hat ja alle auch, das hat ja alles eine Geschichte. Nichts entsteht von einfach so. Ne? Alles hat eine Vorgeschichte. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerne mit Menschen arbeite, dass mir persönlich ganz doll um Beziehung geht ist, weil ich schon sehr früh festgestellt habe, es ist alles Beziehung. Ob das arbeitstechnisch, zwischenmenschlich, egal wo wir stehen, was wir machen, es geht immer um Beziehungen. Es kommt immer darauf an, wie gehe ich, also was signalisiere ich auch, also was ist mein Anteil daran, dass es so ist, wie es ist. Da war ich schon sehr, sehr früh dran. Ich fand das immer sehr spannend. Und was mich geprägt hat, ganz besonders, ist der interkulturelle Bereich. Meine Eltern kommen aus der Türkei und ich habe sehr früh gelernt, dass allein so ein Name oder ein kultureller Hintergrund, was es für Auswirkungen hat. Und dass es gar nicht immer was mit der Person zu tun hat, sondern die Schubladen sehr, sehr schnell da sind. Man sehr schnell in eine Schublade gesteckt wird, nur durch dem, wenn jemand erfährt, ah, deine Eltern kommen aus der Türkei, ah, so und so. Und da passiert schon unheimlich viel Dynamik. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und deswegen mache ich auch diese Arbeit sehr gerne, weil ich aus zwei verschiedenen Perspektiven drauf gucke.
Ja, sehr schön.
Ja, also ich kann für mich sagen, also einmal auch aus dem Bereich der Kindheit zu meinen Eltern gab es eben auch eine Beziehung. Ich komme noch aus dem Jahrgang, wo es besonders wichtig gewesen wäre, ich wäre ein Junge gewesen. Also mein Vater konnte mir erstmal nichts anfangen. Und allein das hat ja schon einen Einfluss auf eine Beziehung oder Nichtbeziehung. Und als dann meine Schwester zur Welt kam, die jünger ist als ich, da war meine Schwester wiederum interessanter für meine Mutter, so dass ich also quasi mehr oder weniger allein da stand, obwohl ich ja Eltern hatte. Und wir hatten bei uns im Haus eben ein paar Kinder wohnen, die, wo meine Eltern sagten, mit denen gib dich mal nicht ab. So, und das fand ich sehr prägend, wo ich dachte, nee, jetzt gerade, also nicht gerade erst recht, sondern ich fand die super spannend, weil die so anders waren, weil die so auf alles so eine Neugier auch hatten. Und ich habe mich gerade deshalb mit denen beschäftigt und mich mit denen getroffen, um von denen zu lernen. Und habe dann festgestellt, dass mir das eigentlich, dass ich nie verstanden habe, dass es Urteile über Menschen gibt. Also sei es so rassistische Urteile, sei es keine Ahnung, du bist Kind, ich bin Erwachsene. Also es gibt, ne, es gibt ja so verschiedene Minderheiten, sag ich mal. Und das hat mich schon früh dazu geführt, dass ich mich ganz viel mit dem sozialpädagogischen oder sozialen Bereich beschäftigt habe. Und arbeite auch heute viel im interkulturellen Bereich. Also ich habe ganz viele Menschen, die aus anderen Herkunftsländern kommen und die bereichern mein Leben.
Ja, sehr spannend. Schlagen wir mal den Bogen jetzt wieder zurück zum Thema Führung. Was ist denn für euch, also jetzt, wir starten mal so ein bisschen aus der Metaperspektive, aus der Vogelperspektive. Was ist denn für euch gelungene Beziehung in guter Führung?
Für mich bedeutet es, ich kann nur einen Menschen, also für mich, wir sprechen immer von Führung und Führung heißt, hat ja immer sowas wie, ich bin stärker, besser, größer, habe ein anderes Standing als du und ich nehme dich an die Hand und führe dich. Für mich ist es aber mehr, und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen esoterisch, meine ich aber überhaupt gar nicht so, ich fühle und ich kann nur jemanden fühlen und jemanden lesen und mich auf jemanden einlassen, wenn ich selber weiß, wo stehe ich eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel gehe und ich selber nicht merke, wie der Untergrund unter meinen Füßen ist, dann stolper ich über jeden Stein. Und wenn ich mich darauf konzentrieren muss, wie kann ich denn mich auf jemand anderen konzentrieren? Wenn ich aber selber in mir ruhe und quasi jeden Schritt bewusst gehen kann, dann kann ich auch eine Person wahrnehmen, die mir neben mir geht und kann mich auch auf diese Person einlassen. So, also das ist für mich Führung, wenn die Basis zu mir selber stimmt und wenn ich auch quasi mit Polaritäten arbeiten kann oder Polaritäten gesehen habe. Es gibt hart und fest, es gibt Nähe und Distanz. Und wenn ich diese Bandbreite verstehe, dann kann ich auch überhaupt verstehen, warum jemand anders vielleicht eine andere Perspektive hat.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Yasemin, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das so, da kann ich natürlich total mitgehen mit Antje. Von meiner Perspektive noch ergänzend kann ich noch sagen, für mich ist gute Führung, wenn ich akzeptiere, dass erstmal jeder Mensch so ist, wie dieser Mensch ist. Also wenn ich zum Beispiel in einem Team arbeite, wir sind ja sehr unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedlich geprägt. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Und das alles kann eine Bereicherung sein. Und dass ich erstmal die Menschen so akzeptiere, wie sie sind. Ich bin nicht in der Lage, irgendjemanden zu verändern, egal welche Position ich habe, egal welche Macht ich habe. Erstmal, dass ich akzeptierend bin und dass die Menschen sich von mir gesehen fühlen. Also für mich ist gute Führung, wenn ich empathisch bin, wenn ich die Perspektive wechseln kann, wenn ich mich in andere reinversetzen kann. Und vor allen Dingen ist für mich auch gute Führung, wenn ich authentisch bin. Authentizität bedeutet für mich, jetzt meine ich nicht damit, ich sage jetzt alles, was ich denke, sondern passt das, was ich sage, zu meiner Körpersprache, zu meiner Körperhaltung, zu meiner Gestik und Mimik? Also ist das Kohärenz, was ich mache? Oder sage ich nur etwas, ja, du hast das gut gemacht oder so, aber es passt alles andere nicht, ja? Meine Gestik, Mimik, meine Körperhaltung passt nicht dazu. Dann entsteht natürlich auch so in Teams ein Moment oder die Menschen merken das ja. Wir Menschen merken ja, spüren ja immer etwas. Und wenn wir gut bei uns selber sind, dann merken wir, dann können wir das auch reflektieren. Das heißt, ich spüre, da jemand sagt was zu mir, aber irgendwie fühlt sich das komisch an. Und wir Menschen sind in der Lage, das immer zu spüren. Wenn wir sagen, ah, irgendwie ist das komisch, meint er das wirklich so? So, das ist für mich gute Führung, dass ich selber auch meine eigenen Schubladen kenne, weil wir haben sie alle. Und dass ich mich damit auseinandersetze, mit mir mich auch auseinandersetze.
Genau, da sprichst du was ganz Tolles an. Ja, genau, dass man selber fühlt, dass jemand anderes es nicht so meint, wie er es sagt, weil wie du schon meintest, ne, die Kohärenz nicht stimmt. Das Auftreten mit den Worten, mit der Botschaft, dieses Dreieck. Und dieses Fühlen, das hat ja wieder was mit dem Körper zu tun. So, diese Dissonanz. Und über den Körper kann ich, also wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich das auch wieder regulieren. Und dann darüber entsteht überhaupt Authentizität. Über diese Verbundenheit.
Ja. Was ihr bei beiden, also bei den Aspekten, die ihr jetzt beide genannt habt, sehr stark rauskommt, ist, ich hatte es jetzt ja schon ein, zweimal gesagt, ist das Thema Selbstführung. Also dass sozusagen gute Führung wirklich mit guter Selbstführung startet und dass ich erstmal mich selbst fühlen, hattet ihr jetzt gesagt, aber auch mich selbst vielleicht kennen, reflektieren, auf mich mal blicken muss. Das bedeutet, beim Thema Beziehung startet es eigentlich mit der Beziehung zu mir selbst. Ja, also wie geht's mir gerade? Wie gehe ich auch mit mir selber um? Ja, wie fühle ich mich auch selbst? Ich würde jetzt gerne mal, machen wir noch mal diesen Schlenker, Antje, weil du von körperlicher Resilienz vorhin gesprochen hast. Lass uns mal da noch mal drauf blicken, weil ich glaube, das gehört auch zu diesem Thema Selbstführung dazu. Was du damit meinst und wie du arbeitest in Bezug auf dieses Thema?
Also ich meine damit, dass wir nicht nur fühlen in unseren Körper, sondern unseren Körper selber, also im Grunde genommen, wenn mich was in einem Gespräch triggert, dann triggert mich das nicht gleich mit den Gedanken irgendwie, das ist ja blöde, der will mich jetzt ärgern, sondern immer geht es erst über die Emotion. Und wenn ich die verstehe, welche Emotionen gibt es, wo sitzen sie, wie fühle ich das, dann kann ich erst einen Einfluss nehmen darauf, das zu verändern. Dann kann ich mich selber regulieren, indem ich wahrnehme, mein Herz geht schneller, ja, ich merke, dass ich aufgeregt bin oder ich werde hart und fest. Ne? Das kommt ja quasi alles aus unserer Evolution. Und dann kann ich in dem Moment, wenn ich das bewusst wahrnehme, und dafür muss ich ein Verständnis für meinen Körper haben, kann ich erstmal lösen, kann ich meinen Atem vertiefen. Ja? Also das, was quasi aus der fernöstlichen Tradition kommt über diese Atmung, ich arbeite viel mit Atmung, aber ich arbeite tatsächlich auch viel mit Bewegung, denen ist es klar, dass allein die Atmung schon den Sympathikus und den Parasympathikus anspricht. Der Sympathikus ist ja quasi der Nerv, der dafür sorgt, dass wir angespannt sind, dass wir kämpferisch sind, dass wir jetzt dieses Ziel erreichen wollen. Ja, da merkt man, man wird im Körper fest, der Atem wird flach, der Blick wird fokussiert, der Blutdruck geht nach oben, die Gefäße verengen sich. Und der Parasympathikus, das ist nämlich die Ausatmung, da wird alles losgelassen. Und diese längere Ausatmung, sich da mal drauf zu konzentrieren, wenn man im Stress ist oder wenn man sich getriggert fühlt, sorgt schon dafür, dass ich auch anders loslassen kann und dass ich auch einem Menschen anders begegnen kann. Und ich atme so, ich atme nicht, sondern ich arbeite so, dass wir unseren Körper tatsächlich auch mal spüren. Also unabhängig davon, dass wir quasi in Beziehung, also was Führung und Beziehung anbetrifft, körperlich arbeiten, arbeite ich auch natürlich gesundheitsbezogen mit den Menschen in den Unternehmen. Und das liegt daran, dass es gibt gerade eine neue Studie, wo Deutschland sehr schlecht abgeschnitten hat. Wir liegen europaweit auf dem vorletzten Platz, was die Gesundheitsprävention anbelangt. Und wir sind, unsere Lebenserwartungen liegen unterhalb des europäischen Durchschnitts. Und die Krankentage gehen nach oben. Die Burnout-Rate ist um das Doppelte innerhalb der letzten 10 Jahre gestiegen. Wir haben Produktionsausfallkosten. Und das kann man alles allein dadurch schon beheben, indem wir gewillt sind, mal uns auch im Arbeitsalltag zu bewegen. Und allein diese Bewegung, und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einen Marathon laufen oder dass wir jede Menge Gewichte schleppen müssen, sondern dass wir einfach mal zwischendurch aufstehen und uns wieder hinsetzen, zum Beispiel. Oder dass wir was für unseren Rücken tun. Und das sorgt schon dafür, dass ich anders in meinen Körper komme. Also nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental. Dass ich spüre, ich habe da ja Muskulatur. So kann ich mich aufrichten und so sitze ich krumm. Und damit habe ich auch schon eine andere Ausstrahlung und auch eine andere Ausstrahlung meinen Mitarbeitenden gegenüber. Genau. Wenn wir das erreichen, und das tue ich über diese Arbeit, dann hat das wieder auch einen Einfluss auf die Beziehung, die ich dann zu meinen Mitarbeitenden aufbauen kann. Weiß ja, jetzt nicht, okay, ob ich da den Faden verloren habe.
Nein, nein, alles gut. Das heißt, du arbeitest einfach nochmal zu verstehen, du arbeitest sehr viel mit Alltagsbewegung, also mit Atmung natürlich. Atmung ist super starkes Tool.
Absolut.
Also ich mache das auch täglich mit Atemübungen oder natürlich dann auch, was weiß ich, zum Beispiel strukturierter in der Yogastunde oder so. Aber ich finde, das macht einen Riesenunterschied. Und dann eben arbeitest du aber eben sozusagen so mit Alltagsbewegung, dass man mal zwischendurch sozusagen sich bewegt, aufsteht, einen kleinen
Walk and Talk zum Beispiel,
Mittagspause macht.
Genau. Und auch dafür sorgt zum Beispiel, ich habe ja nur ein gutes Standing als Führungskraft, wenn ich nicht mit den Schultern gezogen, nach vorne gezogen und den Kopf nach unten auf jemanden zugehe und sage irgendwie, also ich finde, du solltest jetzt mal irgendwie das und das machen. Das kommt ja auch schon nicht authentisch rüber und da wird die Führungskraft ja auch gar nicht ernst genommen, sondern durch eine aufgerichtete Haltung haben wir eine ganz andere Ausstrahlung und ein ganz anderes Standing. Ich erlebe das auch bei ganz vielen Frauen in Führungspositionen, dass sie häufig, wenn sie dann einem Vorgesetzten oder auch ihren KollegInnen auf gleicher Höhe begegnen, dass einige Angst haben oder sich nicht gesehen fühlen. Und das hat ganz viel auch mit der Körperaufrichtung zu tun. Und da arbeite ich zum Beispiel auch viel mit der Chormuskulatur, weil die dafür sorgt, dass wir aufgerichtet sind.
Ja, super spannend. Sehr schön. Jetzt haben wir über Selbstführung oder einen Ausschnitt von Selbstführung gesprochen. Jasmin, jetzt, ich kann mir vorstellen, also ich stelle mal eine Hypothese auf einfach und du korrigierst mich dann gerne, dass gerade beim Thema Mitarbeiterführung, Teamführung, gerade dieses Arbeiten mit interkulturellen Aspekten, interkultureller Aufbau von interkultureller Kompetenz, dass das sozusagen auch in einem vielleicht nicht so stark interkulturell, also ich meine, was ist heutzutage nicht interkulturell, aber vielleicht nicht so stark interkulturell auf den ersten Blick Kontext auch super hilfreich sein kann. Wie siehst du das?
Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Sagst du noch mal mit dem nicht interkulturell? Das habe ich jetzt
Nein,
nicht.
also wenn ich sozusagen der Aufbau von interkultureller Kompetenz kann ihn auch in nicht
Ja,
interkulturellen
natürlich.
Kontexten
So meinst du das?
hilfreich
Ja,
sein. So meine ich das.
natürlich. Also was zum Beispiel in Teams sehr, sehr wichtig ist, wenn Teams nicht gut funktionieren, ne, wenn da ganz viel Stress ist und Streit ist, hat es natürlich auch oft mit der Führung zu tun. Das heißt, bei Konfliktsituationen zum Beispiel oder Krankheitssituationen, warum sind Menschen sehr häufig krank, gehen nicht zur Arbeit, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie sich nicht gesehen fühlen, weil sie sich nicht akzeptiert fühlen. Und so steigert sich das natürlich. Und oder wenn sie, wenn kleine Gruppen sich bilden, wenn Führungskräfte bestimmte Personen nur so rauspicken und sie groß machen, wenn Wertschätzung fehlt, wenn zum Beispiel auch, ich erlebe das, wenn ich eine Teamentwicklung mache, komme da rein und da merke ich schon so eine bestimmte Atmosphäre. Da war Stress, da war Streit, wenn sie nicht miteinander kommunizieren, wenn zum Beispiel Teammitglieder sich nicht trauen, wenn es um Konflikte geht, das anzusprechen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Dass eine gute Führung ist, dass ich, wenn ich ein Ungleichgewicht fühle, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn irgendetwas ist, dass ich das ansprechen darf und sollte. Und dass wir gemeinsam als Führungskraft und als Mitarbeiterinnen zusammen gucken, wie können wir das gemeinsam lösen, wie können wir das im Team lösen. Dinge müssen transparent gemacht werden. Manchmal ist es so, dass es nicht, dass bestimmte Sachen nicht transparent genug sind, dass nur so ein Gefühl da ist, was Unterschwelliges da ist. Das macht Teams konfliktreich, wenn es nicht klare Grenzen gibt, wenn es nicht eine klare Aussage gibt. Und das geht oft von der Führung aus. Wenn Führung selber zum Beispiel sehr unsicher sind oder selber nicht klar genug sind, wie will ich das eigentlich haben und geben das dann in den Team rein. Das macht das Team nur durcheinander. Und von daher ist es ganz wichtig, bin ich als Führungsperson klar und wenn nicht, dann äußere ich das. Ich bin ja auch ein Mensch, wir sind ja alle, wir kommen ja alle mit unseren Normen und Werten. Das heißt, es kann auch sein, dass ich mal in einer bestimmten Situation sehr, sehr unsicher bin und unklar bin, dass ich das auch äußere. Wenn ich das nicht tue, sondern nur so tue, als ob ich alles kann, nur weil ich eine Führungsperson bin, die anderen Menschen merken das sowieso, dass da eine
Ja.
Unstimmigkeit ist. Also schon mit einer Aufrichtigkeit, mit Offenheit. Also wenn wir offen sind und offen miteinander umgehen, dann funktioniert schon ganz, ganz viel gut.
Und genau, das ist unabhängig davon, ob es interkulturell oder kulturell,
Ganz
also ob
genau.
es, also das, also ob ein Mensch aus irgendeinem anderen Land kommt und seine Sozialisierung mitbringt oder ob quasi wir da keine Interkulturalität in Anführungsstrichen haben. Jeder bringt ja seine Sozialisierung mit. Und da gilt es eben darauf, zu schauen, das, was Yasemin gerade sagt, selber, wo ich bin klar, ich trete auf, aber auch die Wertschätzung, die Offenheit und die Empathie, egal wo dieser andere Mensch herkommt, gegenüber haben. Und erstmal zu wissen, dieser Mensch meint es genauso wenig böse, wie ich es böse meine. Aber jeder hat ja seine Realität und es gibt ja einen Grund, warum dieser Mensch das sagt. Und wenn man dann, so wie Yasemin meinte, offen darüber spricht, warum hast du denn überhaupt diese Position? Nicht sofort, will ich nicht, sondern erzähl doch mal, was ist denn dein Hintergrund dafür? Dann, glaube ich, kommt man erst auf einen gemeinsamen Nenner und einen ehrlichen, offenen Austausch.
Ihr arbeitet ja zusammen, also ihr arbeitet auch zusammen mit Teams sozusagen, habe ich verstanden. Vielleicht könnt ihr mich oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen, was denn da so Inhalte sind oder auch also ja Ausgangspunkte für den Auftrag, was da Fragestellungen sind, die da kommen. Also das bedeutet, ja, was so die Überschriften eurer Teamworkshops auch sind.
Das ist im Grunde genommen das, was wir hier schon die ganze Zeit besprechen. Also da geht es viel um Kommunikation um Führung und Selbstführung, um Selbstregulation. Und wir arbeiten beide sehr bewegungsorientiert. Yasemin kommt ja auch aus dem Bereich Improvisationstheater. Ich komme auch eben auch Improvisation, aber eben auch Bühne sowieso und Speaking und ich bin auch Sängerin so und auch mit Stimme, ne, hat das ja viel zu tun. Also wir arbeiten sehr körperorientiert, aber es geht in der Basis erstmal darum, was will ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was sind meine Ziele, Normen und Werte? Und was sind quasi meine Denkmuster, so dass ich erstmal mich kennenlerne? Ups, und das macht dann auch jede Person so für sich. Und dann wird es zusammengetragen, ne? Wo ist denn der Konsens da? So, und so verstehe ich erstmal mich und so verstehe ich auch, also ne, wir tauschen uns dann aus und wir sorgen auch dafür, dass es ein Setting ist, wo die Menschen, mit denen wir dann arbeiten, sich gesehen, gehört fühlen und wo sie wissen, dass alles, was da erzählt wird, auch in diesem Raum bleibt. Und wenn es dann einen ehrlichen, offenen Austausch gibt, dann gibt es ganz viele Aha-Momente und dann werden auch ja Dinge teilweise aufgelöst, die einen selber betreffen, aber auch die eine Beziehung betreffen.
Also wir machen ja auch ganz viel mit Methoden. Wir sind nicht nur so, dass wir da stehen und erzählen, sondern die kommen selber in Handlungen. Also gerade in Teams, erstmal machen wir eine Analyse. Warum holen die uns überhaupt? Was brauchen sie? Wie ist gerade der Stand und wo wollen sie hin? Wenn zum Beispiel der Stand ist, im Moment funktioniert hier gar nichts, dann gucken wir, aus welchem Grund funktioniert es nicht und was brauchen sie, damit es funktioniert. Und wenn es gut funktioniert und die wollen einfach, dass es bleibt, dann gucken wir, okay, wie kann das erhalten bleiben, so wie es ist. Also das sind so, und dann haben wir Methoden, dass wir zum Beispiel Übungen machen. Da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Übung, das ist erstmal so überzogen wirkt sich, aber dass sie erstmal alle spüren, wie fühlt sich eigentlich Akzeptanz an? Wie fühlt sich das an, wenn ich etwas sage und einfach immer nur akzeptiert werde? Was passiert, wenn ich akzeptiert werde? Was passiert mit meinem Gegenüber? Wie werden die Geschichten weitererzählt? Das heißt also, wenn wir Menschen zusammenkommen, egal wo, weil Beziehung ist ja, egal wo wir zusammenkommen, ist es, ich kann nicht alleine etwas Großes machen, sondern ich brauche immer andere Menschen dazu. Und wie nehme ich die anderen Menschen mit? Und das geht nur, wenn es Step by Step ist. Also ich sag was und habe eine Idee und ich blockiere nicht andere Menschen. Also diese Blockade zum Beispiel, nee, ich finde das die Idee nicht gut, so machen wir das nicht. Das blockiert und dieser Mensch wird es nicht so schnell wieder irgendwas mit reinbringen, sondern es geht Step, aber wie kannst du es ergänzen? Dann kommt dieser Mensch und ergänzt es mit den eigenen Ideen, mit der eigenen Vorstellung, kommt die nächste, ergänzt es und dann entsteht was. Also ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Bau, so ein Hochhaus, ja, und die Basis ist dann zum Beispiel, das Fundament ist dann die Führung. Wenn die stabil ist, dann kann Step by Step ein buntes Haus gebaut werden, ja, was dann irgendwann stabil steht. Es funktioniert nicht, wenn es nur die Basis gibt, wenn die anderen nicht was dazu beitragen, kann ja kein Haus gebaut werden, ja. Und so ist das, dass wir genau auch darauf gucken, wer kann was zum Gelingen dazu beitragen. Und da wir alle unterschiedlich sind, haben wir auch alle unterschiedliche Stärken, die dann eingebaut werden. Also, und diese Stärken auch zu sehen, zu benennen, wertzuschätzen. Und desto mehr ich zum Beispiel ein Mensch, also auch ressourcenorientiert arbeiten wir. Das heißt, wir gucken auch, was funktioniert, auch das zu benennen. Oft ist es ja so in Unternehmen, dass oft nur die Sachen angesprochen werden, die nicht funktionieren. Ja, und das macht einen Menschen ja klein und lustloser und man zieht sich zurück, wird viel öfter krank zum Beispiel, geht nicht gerne zur Arbeit. Wenn ich aber auch sage, was gut läuft, dann will man das mehr. Also den Blick auf die Ressourcen zu legen, was ist gut und was kann noch besser werden.
Jetzt haben wir ja, also wir haben uns natürlich jetzt nicht vollumfänglich, aber wir haben schon mal so ein bisschen das Thema Selbstführung beleuchtet, wir haben schon so ein bisschen das Thema Mitarbeiter-Teamführung beleuchtet. Jetzt möchte ich mit euch noch mal so ein Gedankenexperiment wagen oder ja, vielleicht habt ihr auch schon Ideen. Ich meine, so der vierte Baustein der Führungskompetenz ist ja die Organisationsführungskompetenz. Wenn wir jetzt an Organisationsführungskompetenz denken, also ploppen bei mir so Begriffe auf wie Strategie, betriebswirtschaftliche Leitung, Controlling, Ziele setzen, Unternehmensziele setzen, da ploppt nicht sofort der Begriff Beziehung auf. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich trotzdem das Thema Beziehung auch beim Thema Organisationsführung eine super große Rolle spielt. Gut, einen Begriff habe ich jetzt noch vergessen. Da glaube ich, wird es dann vielleicht auch schon ein bisschen deutlich. Das ist natürlich das Thema Organisationskultur. Da spielen natürlich Beziehungen schon auch wieder eine Rolle. Wie seht ihr das? Also welche Rolle oder wie ist der Zusammenhang zwischen Beziehungen in der Führung und Organisationsführung?
Also Yasemin hat ja eben schon gerade angefangen mit dem Fundament, ja, und den einzelnen Säulen. Und das ist im Grunde genommen ist das, was du gerade gesagt hast, Jasmin, das Dach, ne? Die Organisation ist das Dach. Und ich kann nicht einzelne Prozesse immer nur angucken und schauen, dass sich da irgendwie ein Prozess funktioniert nicht und jetzt versuche ich in dem Prozess mal was anderes zu machen und in dem Prozess, wenn das Fundament nicht steht. Das heißt, wir müssen immer unten bei einem selbst anfangen, dann geht es in die Säulen, und zwar die einzelnen Mitarbeitenden, die einzelnen Abteilungen, und dann kann erst das Dach entstehen. Das heißt, aus meiner Warte würde ich, selbst wenn es um die Organisation ginge, oder sag ich mal, ja, um Führung im Organisationsbereich geht, organisationelle Kultur, also Kultur, wie nanntest du es gerade nochmal?
Organisationskultur.
Ja, genau. Dann muss ich erstmal nach unten gehen. Also ich kann, das reicht nicht, das Dach zu reparieren. Das ist ja wie bei den Schulen. Also immer nur die Dachpfanne zu restaurieren oder zu ersetzen und dann aber alle anderen maroden Stellen dazulassen, ja, sorgt trotzdem dafür, dass sie dann irgendwann abgerissen werden muss.
Und zu jeder Organisation, die das plant, die das macht, sind ja Menschen dahinter. Und auch wenn die Beziehung stimmt, dann das zum Beispiel die Idee, die ich einbringe, die Struktur oder was auch immer, wenn die Beziehungsebene stimmt, dann hört man mir viel besser zu, dann nimmt man das eher an, als wenn die Beziehungsebene nicht stimmt. Also ich kann ja die besten Ideen haben und die besten Strukturen und alles super gut erklären, aber wenn ich nicht in Beziehung bin, dann wird es, egal wie gut, das ist meistens auch nicht wirklich angenommen.
Und letztendlich ist es auch so ein Gedanke, der mir jetzt noch kommt, ist natürlich, dass die Organisation im Grunde als zwar als Ganzes, aber natürlich vertreten durch einzelne Repräsentanten und damit sind wir wieder auf der Einzelbeziehungsebene ja auch Beziehungen nach außen hat, ja, also zu anderen Stakeholdern oder zum Beispiel auch, wenn es darum geht, Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen, ja, also welche Arbeitgebermarke vertrete ich da nach außen? Auch das ist ja schon eine Beziehung, bevor ein Arbeitsverhältnis überhaupt begonnen hat, ja, welches Bild entsteht da auch von der Organisation, vertreten eben durch einzelne Repräsentantinnen und Repräsentanten, durch Führungskräfte, durch Mitarbeitende und so weiter. Super. Okay. Ich würde jetzt gern nochmal mit euch so ein paar konkretere Aspekte für Führungskräfte sammeln. Und zwar aus eurer Sicht, jetzt geben wir einfach mal sammeln wir so mal so ein paar Tipps, ja. Was kann denn jede Führungskraft oder was sollte aus eurer Sicht jede Führungskraft morgen vielleicht anders machen, naja, morgen ist Samstag, nächste Woche oder vielleicht auch schon morgen, wenn ich mit der Selbstführung starte. Also was kann denn jede Führungskraft morgen konkret anders machen, um ja besser beim Thema Beziehungen zu werden?
Also ich fange mal mit einer Sache an und können wir das Step by Step machen, Antje und ich. Erstmal Kontrolle. Ne? Viele Führungskräfte denken zum Beispiel, ich muss alles kontrollieren. Sondern anstatt das zu kontrollieren, auch in Vertrauen reinzugehen. Also wenn Menschen anfangen, wenn Menschen merken, so, da wird auch in mich, da ist auch Vertrauen drin, dann machen sie die Arbeit besser, als wenn sie kontrolliert werden, nur kontrolliert werden. Ein Punkt.
Ich würde noch weiter vorher ansetzen. Und zwar haben wir alle unsere internen oder inneren Antreiber. Also ich bin vielleicht perfektionistisch unterwegs. Und das Perfektionismus will ich auch gar nicht verurteilen. Das hat ja auf der einen Seite auch was Gutes, aber es kann auch, hat natürlich auch, wenn es extrem ist, absolut in der Beziehung auch was Negatives. Das heißt, welches sind meine Antreiber? Oder ich darf keine Schwäche zeigen. Ich darf keine Hilfe annehmen. Wo bin ich da unterwegs, dass ich einmal schaue, was sind meine inneren Antreiber und wie kriege ich das hin, dass ich da die Balance finde zwischen der einen und der anderen Polarität? Und Genau, also das ist natürlich eine mentale Auseinandersetzung, aber auch eine körperliche. Wo fühlt sich das, wie fühlt sich das an, wenn ich da mal loslasse? Und warum fühlt es sich so an und wie ist das überhaupt entstanden? Also, dass man, da muss man ja manchmal ganz weit zurückgehen, weil wir sind ja nur deshalb geprägt, weil wir einen bestimmten ja, Lebenslauf hinter uns haben, und zu gucken, wo hat das denn angesetzt, dass ich so perfektionistisch war, dass ich, oder dass ich immer nur Stärke zeigen musste, oder dass es immer nur darum geht, dass alles schnell gehen muss. Wo hat das angefangen und ist das, was ich seinerzeit mir deshalb überlegt habe, heute gilt das heute noch?
Vielleicht darauf aufbauend habe ich jetzt noch eine Idee, was vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht. Was ich auch sehr gerne mache mit Führungskräften, ist so das Thema Führungsmotivation anzuschauen. Also aus welchem Grund bin ich denn Führungskraft und was sind denn meine Motive? Also damit meine ich jetzt nicht, ja schon, auch was treibt mich an, aber Motive sind ja sozusagen so schon auch irgendwie grundlegende Werthaltungen. Also ist das jetzt eher ein Leistungsmotiv, aus dem ich heraus Führungskraft bin, oder ist das ein Einflussmotiv oder also ein Machtmotiv, sagt man ja sozusagen eigentlich in der Psychologie, oder ist das ein, was ist ich, zum Beispiel Kreativitätsmotiv, dass ich als Führungskraft das Gefühl habe, ich kann mich da noch mehr ausleben. Und das wirkt sich ja auch auf die Beziehung zu anderen aus. Und auch die Erwartungen, die ich anderen gegenüber habe. Wenn ich aus einem Leistungsmotiv heraus Führungskraft bin, dann beobachte ich ganz oft, dass diese Führungskräfte auch das Gefühl haben, alle anderen müssen den gleichen
Ganz genau.
Leistungsanspruch haben. Genau, also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Und wenn ich das für mich reflektiert habe, dann kann ich, also oder auch reflektiert habe, dass andere Menschen ganz andere Motive haben, aus einer anderen Motivation heraus in die Arbeit geben, dann wirkt sich das auch eben positiv auf Beziehungen aus meiner Sicht.
Auf jeden
Ja,
Fall. Ganz
genau so ist
genau.
es.
Und da wir ja unterschiedlich sind, werden wir auch unterschiedliche Motive haben und jede Person von uns. Und da ist es ja auch, deswegen ist es ja so wichtig, wirklich so in sich zu gehen und zu gucken, so aus welchem Grund mache ich das? Warum bin ich da, wo ich bin? Was ist mein Motiv? Und vor allen Dingen, wie kann ich die Perspektive wechseln zu den anderen? Also dieses Perspektivwechsel ist so wichtig, mich einzufühlen in jemand anders, empathisch zu sein. Also das kann ich ja nur, wenn ich Fragen stelle, wenn ich mehr von diesem Menschen erfahre, desto mehr kann ich die Perspektive wechseln. Wenn ich nur bei mir bleibe, in meinen Denken, in meinen Handeln, warum ich so bin, wie ich bin, und da zumache, dann kann ich nicht die Perspektive wechseln. Aber wenn ich die anderen mitnehmen will, dann kann ich erstmal gute Fragen stellen, damit ich sie verstehe und mich in sie reinversetze. Und dann ist auch ein gutes Gespräch möglich, um zu gucken, wo können wir das und diese beiden unterschiedlichen Sachen zusammenführen für diese Firma, für dieses Unternehmen, für dieses Team. Weil Vielfalt bedeutet ja, Vielfalt als Ressource zu sehen, und daraus etwas Gutes zu entwickeln. Also wenn wir in der Lage sind, das zu sehen und das anzunehmen vor allen Dingen und nicht nur in
Ja.
unserer Perspektive bleiben.
Also Fragen stellen finde ich super, super wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch in Führungstrainings gebe ich den Führungskräften auch manchmal, also ich weiß, ihr kennt als Coaches vielleicht dieses Grow-Modell. Also da gebe ich denen manchmal eben sozusagen so eine Liste mit Fragen, das mal durchzuspielen, dieses Grow-Modell. Damit möchte ich nicht erreichen, dass die Führungskraft zum Coach wird. Das glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Aber einfach mal verschiedene Fragetechniken auszuprobieren,
Genau.
um neue Fragen zu üben, um mal zu merken, wenn ich jetzt diese Frage stelle, wie wirkt das, um mal jemand anderen in einem Gespräch nur Fragen zu begleiten. Einfach nicht zu sagen, ich präsentiere gleich die Lösung, sondern ich überlege mir, was ist die nächste Frage, die ich stellen kann. Deswegen fand ich es jetzt auch
Ganz
so spannend
genau.
mit dem Thema Fragen stellen.
Genau. Und das ist so effektiv, diese Fragen zu stellen, weil dann kommen ja ganz andere Ideen plötzlich, die wir mit einsetzen können und brauchen können in den Teams. Sonst weiß man das ja nicht, wenn man diese Fragen nicht stellt.
Genau, darauf kommt man aber erst, wenn man sich erstmal mit sich beschäftigt hat. Was sind eigentlich meine Perspektiven oder was ist meine Realität? Weil es gibt ja nicht die Realität, aber wie bin ich so strukturiert? Und dann, die Fragen bekomme ich genau dann, wenn man feststellt, ach, so bin ich, ich glaube, das ist nicht wahr, so das ist nur meine Wahrheit. Und dann die Neugier zu haben, wie bist du eigentlich? Was sind deine was ist deine Motivation? Was sind deine Ziele? Und wir sind manchmal so erstaunt, aber häufig treten wir für die gleichen Ziele und Werte an. Ja, und das macht dann nachher, und dann kommen wir wieder zur Organisationskultur. Wenn wir merken irgendwie, ah, da gibt es eine Verzahnung zwischen meiner Realität, zwischen meinen Zielen, Werten und Motiven und zwischen deinen, ja, das machen wir mal größer und dann wird erst ein schlüssiges Ganzes daraus, eine Organisation, die dann auch ein Leitbild hat, was nicht nur ja, gesprochen ist, sondern was auch wirklich gelebt wird. Und dann zieht man andere BewerberInnen an, dann zieht man andere KundInnen an, dann zieht man andere, ist man auch anders in der Öffentlichkeit und ehrlicher in der Öffentlichkeit unterwegs.
Ja, da habe ich noch, noch einen Impuls, weil du gesagt hast, um auch die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Also was ich auch sehr gerne mache zu Beginn gerade von so einem Führungslehrgängen oder Führungstrainings, ist, dass man mal gemeinsam reflektiert, was sind denn meine bisherigen Erfahrungen mit Führung? Also dass jede Führungskraft, oder ich mache das auch mit Coaches, wenn ich mit Coaches arbeite, dass man mal reflektiert, was sind denn meine bisherigen Erfahrungen mit Führung? Was sind positive Erfahrungen, die ich mit Führung gemacht habe? Was sind negative Erfahrungen, die ich mit Führung gemacht habe? Wie wirkt sich das auf mein bisheriges, auf mein jetziges Verhalten sozusagen aus? Und dann natürlich auch so das Thema, wie verhalte ich mich in meiner Rolle als Führungskraft und wie verhalte ich mich auch als Geführte oder Geführter? Ja, weil ich jetzt zum Beispiel, ich kann sagen, ich bin vielleicht nicht immer die einfachste Geführte, weil ich schon auch immer eigene Ideen dann auch habe. Gut, manche finden das gut, aber es kann sozusagen auch schwierig dann manchmal sein, aber das einfach mal zu reflektieren und da auch zu erkennen, ah, okay, also ich verhalte mich ja auch als Geführter irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und das wirkt sich dann wieder auf die Beziehung zu meiner Führungskraft aus. Also Führung ist nicht eine Einbahnstraße, sondern geht in zwei
So ist es.
Richtungen.
So ist es. Im besten Fall.
Im besten. Immer eigentlich, auch wenn es
Ja.
Führungskräfte manchmal nicht wollen.
Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. Genau. Ja.
Sehr schön. Okay. Dann habe ich noch eine letzte Abschlussfrage, und zwar, was wünscht ihr euch für die Führungskultur in 10 Jahren?
In 10 Jahren.
Oder in
Hoffe, es geht
fünf?
schneller.
Wie soll sich Führungskultur weiterentwickeln?
Also ich bin ja davon überzeugt, dass Akzeptanz, Empathie und Authentizität die Voraussetzung sind für gute Interaktion und Kommunikation. Und dass Führungskräfte da sehr bewusst mit umgehen und ihre Macht, also die Macht, die sie auch haben, gut einsetzen. Und mehr Reflexion würde ich mir wünschen. Also mit Reflexion, also mehr nach innen gehen. So, was habe ich eigentlich? Was kann ich alles bewirken? Was habe ich für eine Macht? Wie kann ich Menschen erreichen? Also nicht nur diese Firma sehen, sondern jede Person einzeln auch zu sehen und die Vielfalt als Ressource zu sehen und diese Unterschiedlichkeit mehr zu nutzen. Das würde ich mir wünschen.
Antje, wie sieht es bei dir aus?
Ich würde, glaube ich, mir wünschen, dass es immer mehr Unternehmen gibt, so wie es jetzt auch, denke ich, in vielen Startups ist, dass die Hierarchie nicht so extrem ist, sondern dass man mehr so im Lean-Management, so projektbezogen, immer mal einer eine Führungsrolle übernimmt, was der bedeutet. Ich habe jetzt die Verantwortung für bestimmte Sachen, aber und genau, also dass es nicht so ein Delegieren ist, ich sage, wo es lang geht und so von top-down, sondern dass das mehr eine Ebene ist, weil wir gelernt haben, dass ich alleine zwar stark bin, aber wir gemeinsam stärker sind.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, das schon fast.
Also,
Aber Jasmin, du hattest noch eine
ja, ich
Ergänzung.
hätte noch mal eine Ergänzung. Und zwar, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass jede Führungskraft auch sich einen Coach nimmt, also sich auch coachen lässt, immer wieder reflektieren lässt, so, was für ein Geschenk ist das eigentlich so, ne? Und ich denke so, ich muss das alles alleine können, sondern sich Unterstützung zu holen, wie wir alle. Schön
Ja.
wäre von einer anderen Perspektive, dass jemand anders noch drauf schaut, damit es noch besser funktioniert. Auch für mich selber als Führung, ja, dass ich mich auch in meiner Rolle wirklich gut und sicher fühle. nicht nur Kämpfe.
Also so wie es auch viele Coaches ja machen, dass sie sagen, ne, ich nehme auch eine Supervision in Anspruch. Ne, das ist also nicht, ach, du bist in der Therapie, sondern nein, sondern ich reflektiere mich, weil ich kann mich alleine nur bedingt reflektieren. Und wenn jemand anders von außen guckt, dann habe ich ja noch mal ganz andere Impulse so. Ne? Also dass da jeder Mensch das für sich in Anspruch nimmt. Genau. Und
Sehr schön.
dass wir immer wissen, dass wir alleine nur bedingt stark sein können.
Lieben Dank für das inspirierende Interview. Jetzt fehlt natürlich noch das Wichtigste. Wo findet man euch, wenn man mehr über euch erfahren möchte, beziehungsweise eventuell eben auch mit euch zusammenarbeiten möchte?
Wir haben noch keine gemeinsame Internetseite, aber wir können uns natürlich gemeinsam, also wir haben jeder für sich, ne? Mich findet man über Jasmin Noll auf LinkedIn zum Beispiel und Internet, da kann man mich noch mit meinem Namen einfach finden. Und Beziehung voll Leben habe ich noch auf Instagram, da geht es um Beziehung allgemein.
Sehr schön.
Genau. Und ich bin auch unter meinem Namen zu finden, Antje-Steenbeck, sowohl als Homepage, also auf meiner Internetseite, als auch auf LinkedIn. Und auf Instagram bin ich auch
Sehr
unter
schön.
dem
Wir werden
Namen.
das Ganze nochmal verlinken, dass ihr dann auch gefunden werdet. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für das schöne Interview. Ich denke, dass da sehr viele spannende Impulse auch dabei waren. Habe auch Impulse für mich mitgenommen. Und freue mich, dass ihr dabei wart.
Ja,
Vielen
vielen
herzlichen
Dank
Dank
für die Einladung auch und vielen Dank für die tollen Fragen.
sehr schön. Und ansonsten verabschiede ich mich auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich natürlich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören.